Was für Kerle, der Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Was für Kerle, dem Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Wir sind heute zu Gast bei Björn Süfke. Guten Morgen, Björn.
Hallo, Jörg.
Ich möchte dich an dieser Stelle einmal kurz vorstellen. Du bist Autor zahlreicher Bücher, die sich vor allem mit zwei Themen beschäftigen. Männer und Vatersein. Ich habe mal so einige Titel genannt, oder die möchte ich mal gerne nennen. Das sind einmal Männerseelen, hast du veröffentlicht. Männer erfindet euch neu, typisch Mann, typisch Frau. Und Papa, du hast ja Haare auf der Glatze, genau.
Das können wir zum Glück jetzt hier nicht sehen.
Stimmt.
Ja, ein bisschen Pläze.
Ja, du arbeitest seit über 20 Jahren als Psychotherapeut bei der Männerberatungsstelle Mannomann in Bielefeld und lebst mit deiner Frau und drei Kindern hier in Bielefeld. Du bist glühender Fan, habe ich mir sagen lassen, von zwei Fußballvereinen. Und um diese wichtige Frage vorab zu klären, von welchen?
Gut, kommen wir zu den wichtigen Themen.
Also
natürlich jetzt als Exil-Norddeutscher in Bielefeld seit über 20 Jahren natürlich jetzt Arminia. Und sozusagen mit der Muttermilch oder Vatermilch St. Pauli Hamburg.
Okay, das genehmigt. Wenn du Bayern-Fan bist, dann
hätten wir das
müssen.
Das ist klar.
Okay. Ja, heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie ticken Männer? Und du hast ja diesen Genderblick auf Männer seit wirklich vielen, vielen Jahren als dein berufliches Thema gewählt. Und das ist ja auch bis heute so geblieben. Ja, aus deiner Sicht als Autor und Psychotherapeut, was bedeutet es, ein Mann zu sein?
Jetzt stellst du ja im Grunde schon zwei Fragen in einer, genau. Also wie ticken Männer, wäre jetzt ein bisschen ja die Frage, wie sind wir sozusagen psychologisch geprägt? Ne? Was prägt uns, was hat uns über Jahrhunderte auch, wie ist das Männlichkeitsbild, was hat das mit uns gemacht über Jahrhunderte? Aber wenn du fragst, was bedeutet es, Mann zu sein, kommt ja schon der zweite Aspekt noch mit rein, also was bedeutet es heute mit allen Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, Mann zu sein? Ich versuche mal mit dem ersten anzufangen, ja. Dann arbeiten wir uns vielleicht durch in die modernen Zeiten. Also ich denke, das, was uns seit Jahrtausenden, können wir ja schon fast sagen, prägt, ist wirklich dieses traditionelle Männlichkeitsbild, mit dem jeder, wenn wir das sagen, sicherlich Assoziationen schon im Kopf hat. Ne? Also fester Fels in der Brandung, starke Schulter zum Anlehnen, ein Mann weint nicht und so weiter. Ich versuche das mal ein bisschen noch zu füllen, was aus meiner Sicht der Kern ist von diesem traditionellen Männlichkeitsbild, weil ich glaube, dass uns das ganz stark prägt. Und der Kern ist für mich, und das kommt in diesem Satz an Junge weint nicht, wird angesprochen, der Kern ist für mich dieses Gefühlsverbot. Also diese vehemente Ablehnung oder Verbot, im letzten Buch habe ich sogar ein Gesetz genannt, was es uns verbietet, diese Gefühle zu empfinden, diese Gefühle schon in uns wahrzunehmen, also Angst, Trauer, Hilflosigkeit in uns wahrzunehmen, das ist schon verboten. Also es wird ja häufig gesagt, Männer werden daran gehindert, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, weil sie sich dann schämen, das in der Öffentlichkeit zu tun oder so. Da sage ich mal, das ist viel zu kurz gegriffen. Also das würde ja heißen, wir haben die Gefühle immer total klar. Also es ist überhaupt kein Problem für uns, ängstlich, traurig, hilflos zu sagen. Wir mögen das nur nicht so gerne anderen zeigen. Das greift aus meiner Sicht viel zu kurz. Sondern die vielen, vielen Männer, mit denen ich in den letzten 20 Jahren gearbeitet habe oder von denen ich ja auch einer bin, ich kann das also auch aus der eigenen Erfahrung sagen, das Problem ist ja nicht, dass wir das nicht nach außen bringen wollen, sondern das Problem ist, dass wir auf die Frage, wie es uns geht, oft gar keine wirkliche Antwort haben, dass wir es gar nicht wissen, weil es uns von klein auf aberzogen wurde, dahin zu hören, das haben zu dürfen, weil es uns, wie gesagt, mit diesen Sprüchen explizit verboten wurde, oder heute ist es ein bisschen subtiler, aber es ist immer noch wirksam, also dieses Gefühlsverbot, das ist für mich zentral und, um das gleich dazu zu sagen, für mich auch ein großer Leidensaspekt, denn abgeschnitten zu sein, ich sage es jetzt mal martialisch, abgeschnitten ist ja falsch, man kann ja den Zugang zu Gefühlen wiederherstellen, das ist ja auch mein Job, aber ja, ich bleibe mal dabei. Abgeschnitten zu sein von den eigenen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Gefühlen, das ist doch scheiße auf Deutsch gesagt, das ist doch das, was das Leben lebenswert macht, was auch wichtige Informationen mir liefert, auch Gefühle wie Angst, Trauer, Hilflosigkeit, die liefern mir ja wichtige Informationen, um meinen Alltag, mein Leben zu gestalten. wenn da der Zugang nicht da ist, das ist auf Deutsch gesagt Mist. Und das führt ja auch zu den vielen, um das nochmal dazu zu sagen, zu den vielen dann auch körperlichen, somatischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen, diesen ganzen Mist, bei dem wir Männer ja auch deutlich überrepräsentiert sind.
Also, wie äußert sich das so typischerweise in deinen Psychotherapien, in deinen diese Gefühlsferne von Männern? Was sind so typische Sachen, wo du immer sagen würdest, ja?
Ja, habe ich mal in dem ersten Buch, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen aufgelistet, den Männer mögen ja Listen, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber es gibt tatsächlich wie so unterschiedliche Mechanismen. Ne? Ich fange mal mit uns, vielleicht Jörg auch, ich impliziere dich mal mit ein schon, ohne dich jetzt hier lange gesprochen zu haben. Gerade wir Männer, gebildete Männer der Mittelschicht, wir neigen ganz oft dazu, zu so Rationalisierung quasi, also sozusagen die Gefühle zu intellektualisieren. Also wir können dann vielleicht durchaus über Gefühle sprechen, also so theoretisch. Wir benutzen auch die richtigen Begriffe. Aber man merkt dann in Gesprächen mit solchen Männern ganz häufig, also dann bin ich da so ein durchaus auch noch mein Abwehrmechanismus, ist das auch ganz klar, so ein intellektualisierender Mann. Und dann habe ich da noch so einen sitzen. Und dann merkt man am Ende des Gesprächs wirklich, das war jetzt hochinteressant. Aber ich habe keine Ahnung, wie es dem Mann geht. Also es ist so ein sich wegreden von den eigenen Gefühlen. Nochmal, unbewusst natürlich, ohne dass der Mann das irgendwie will oder bewusst oder gar, weil er irgendwie die Therapeuten oder die Frauen ausschließen will. Das ist da rein interpretiert. Das sind unbewusste Prozesse. Ich kann noch ein paar andere Beispiele nennen. Also da gibt es eher die Macher-Typen auf Deutsch gesagt, die vielleicht auch von Job wegen eher aufs Handeln geprägt. Auch das ist natürlich oft eine Art, die Gefühle abzuwehren. Die sitzen dann in der Therapie und wollen sofort ein Programm haben. Also eine Pille vielleicht am liebsten, aber...
Und wenn nicht, dann schnell erledigen.
Wie haken wir das an? Wie gehen wir das an? Ja. Und während damit natürlich die Beschäftigung damit, ja, wie geht es mir überhaupt? Was ist überhaupt das Problem? Also die wollen das Problem schon lösen, bevor sie erkannt haben, was das Problem ist. Und das Erkennen würde ja bedeuten, wir müssen erstmal rausfinden, was die Gefühle sind. Es gibt Probleme in der Ehe. Ja, aber was genau? Ich meine, ansonsten, was wäre das Programm zur Rettung der Ehe? Das gibt's nicht. Sondern wir müssen rausfinden, keine Ahnung, was ängstigt ihn an seiner Frau? Oder ärgert ihn an seiner Frau? Oder wofür schämt er sich? Und wenn man sofort ins Machen geht, ist das natürlich auch so ein klassischer Abwehrmechanismus. Und was vielleicht auch noch ganz klassisch ist, so diese Körperferne, also dieses Abwehren von allem, ja fast dieses maschinelle Körperbild. Ne? Alles, wo es mich zwickt oder so, das wird auch negiert, da wird weiter, mir fällt da immer Oliver Kahn ein, weiter, so über alle Schmerzgrenzen hinweg. Der Körper will uns ja auch manchmal was sagen und das zu ignorieren, darüber hinwegzugehen. Also ich weiß ja auch, wovon ich rede, als klassischer Rücken, klassisch männlicher.
Wem sagst du das?
Ja, genau. Also auch da, die Männer sind auch in der Psychosomatik überrepräsentiert und das ist kein Zufall.
Also was mir bei Männern immer sehr stark auffällt, ist, dass wenn sie Gefühle nennen, so ganz bestimmte Gefühle ausschließen. Also sie können Wut ganz gut benennen. Ja. Also Wut geht noch ganz gut bei Männern. Aber alle anderen zarten Gefühle, so wie Scham, also da gibt es ja eine breite Bandbreite von Gefühlen, die ist für Männer oft, finde ich, sehr schwierig zugänglich. Würdest du das so auch beschreiben?
Absolut, du differenzierst das auch schon sehr schön, Jörg, also und dazu der Begriff zart passt auch sehr gut. Aber die Differenzierung ist schon super genau. Ärger ist das eine Gefühl, was bei Männern, da würde ich sogar fast sagen, da ist es der umgekehrte Fall, das glaube ich eher Frauen, aber das ist jetzt nicht meine Expertise, weil Frauen das eher abwehren müssen in ihrer weiblichen Sozialisation, weil Ärger, ne, heißt Widerstand, Rebellion und so, das ist in traditionell patriarchalen Machtverhältnissen nicht möglich, dass die Frauen das haben dürfen. Ärger ist das Gefühl, was wir Männer haben dürfen. Deswegen haben wir auch Klienten da sitzen, die ganz oft schimpfen, die ganz oft zetern und motzen mit donner Stimme, über was berichten vielleicht auch, also wo der Ärger nicht ganz, aber schon deutlich implizit ist. Da sage ich immer gerne, wenn man ärgerlich ist, kann es sein, dass er ärgerlich ist. Es kann aber auch genauso gut sein, dass er traurig ist oder sich hilflos fühlt. Aber du hast einen schönen Begriff, zart hast du schon genannt oder manche sagen auch schwach. Aber diese Gefühle, die eben auch als unmännlich konnotiert sind, wie ich sag mal, Hilflosigkeit, Scham hast du genannt, Trauer, auch Angst vor allem, die dürfen eben nicht sein und deswegen polter ich, nochmal, nicht bewusst um Gottes Willen, aber unbewusst polter ich los, um in dieses Gefühl von Ärger zu kommen, was kraftvoll ist, was energetisch ist. Aber ganz oft motze ich vielleicht über meine Frau, wenn es vielleicht aber eigentlich eine Angst gibt in mir, keine Ahnung, dass sie mich verlässt oder dass ich das nicht gebacken kriege oder dass sie sich lustig macht über mich, die eigentlich viel, viel wichtiger wäre zu erkennen, weil da dann auch die Handlungsmöglichkeiten aufscheinen. Okay, dann kann man damit ein Umgehen finden. Mit dem Ärger, wo eigentlich gar kein Ärger ist, machen wir Männer es ja dann oft, ehrlich gesagt, nur noch schlimmer.
Das führt uns dann genau in die falsche Richtung und führt nicht zu einer Lösung, sondern eigentlich eher in eine ganz schwierige Situation. Genau. So, gerade Aggression.
Ja, genau. Also auch das, wo wir das mal sagen, wir müssen ja ganz klar trennen zwischen Gefühl und Verhalten. Also um das nochmal klar zu sagen, Wut und Ärger ist nie ein Problem. Deswegen, ich weiß noch, wie schlimm ich es fand, als am Anfang diese Anti-Gewaltstrainings, Anti-Aggressionstrainings hießen, weil da dachte ich schon als Psychologe, das ist Mist. Aggression ist erstmal ein Gefühl, ist erstmal ein Gefühl. Die Handlung ist ein Problem. Gewalt, wenn ich gewalttätig handle, ist es ein Problem. Ärger ist auch kein Problem an sich, aber oft ist eben der Weg dann nicht so weit zu einem gewalttätigen, impulsiven, gewalttätigen Ausagieren. Und ja, auch darüber müssen wir uns ja nichts vormachen. Gewalttätigkeit ist auch deutlich überrepräsentiert.
Bei Männern, definitiv. Was mir immer auffällt, ist so ein bisschen dieses, dass Männer sehr wenig Kontakt zu ihrer eigenen Geschichte haben. Ich arbeite ja mit Jungs.
Ja.
Also ich arbeite ja mit pubertierenden Jungs vor allen Dingen. So. Und was mir immer auffällt, ist, dass Männer oft sehr wenig Kontakt zu dem herstellen können, wie sie als Kind waren, ja, und auch sich über diese ganzen Prozesse sehr wenig bewusst sind. Sie sind sehr, sie machen, sie gehen nach vorne, aber so dieser Blick zurück und dieser freundliche Blick auch zurück auf das kleine Kind, das man mal war, der kleine Junge, der man mal war, da finde ich, sind so viele solche zarten Ansätze vorhanden, wo ich immer denke, ja, das wäre manchmal sehr hilfreich, da sich mehr Zeit zu nehmen.
Ja. Und das hängt, Jörg, unmittelbar mit dem zusammen, was wir besprochen haben. Wenn es die Notwendigkeit gibt, wir erinnern ja Dinge, ich fange mal anders an, wir erinnern ja Dinge aufgrund von emotionalen Beschaffungen. Wenn ich dich jetzt frage, was hast du gemacht, als du 7 warst oder so, in welcher Klasse, also musst du richtig überlegen und irgendwie konstruieren. Aber vielleicht, was weiß ich, du guckst einen Film und da kommt eine Musik, die dich emotional an was erinnert. Das Lied hat mir meine Mutter immer vorgestellt oder das habe ich mit meinem Vater beim Schachspielen gehört, keine Ahnung.
Ja.
Also wir erinnern über emotionale Besetztheit. Und wenn wir das abwehren müssen, wenn wir eben das Emotionale abwehren müssen, dann geht wirklich auch tatsächlich ein Stück, ja, wie du sagst, Geschichte, also Erinnerung, wer ich bin eigentlich, flöten, geht auch ins Unbewusste. Mich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, hat das gerade so schockiert oft, das auch zu erkennen in der Eigentherapie damals oder auch jetzt, manchmal schockiert es mich noch, wenn ich zum Beispiel meine Frau auf dem Sofa höre, wie die quasi bei einem Film 3 Erinnerungen aus ihrer Kindheit hinblättert, die angetriggert wurden. Und bei mir passiert das alle paar Monate mal und dann überrascht es mich fast, weil genau natürlich das passiert ist. Also diese emotional aufgeladenen Situationen habe ich oft auch verdrängt, abgewehrt. Und damit fehlen richtig Stücke von Geschichte. Und es ist manchmal, wie gesagt, das Schockieren finde ich auch, wenn es dann hochkommt, dann bin ich, und das erlebe ich auch bei Männern eben oft dann in der Therapie, bin ich fast so ein bisschen wie erschrocken. Gar nicht so sehr erschrocken über das Thema, was da hochkommt. Damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen. Aber mir wird so dieses, krass, da habe ich 20 Jahre, oder 3, mittlerweile sind ja 40 Jahre nicht drüber nachgedacht. Also hingefühlt wäre ja eigentlich der richtige Begriff. Und das geschieht auch in der Therapie oft, dass den Männern es dann sind fast schockiert, dass das hochkommt. Aber um es jetzt auch mal ganz ermutigend an alle Männer da draußen zu sagen, es ist natürlich eine große Erleichterung auch, wenn das hochkommt. Und der Umgang damit, der ist oft so leicht. Also ich sage mal, dann ist 99% der Arbeit getan. Psychotherapeutischen guten Umgang mit dem zu finden, was da hochgekommen ist, ist wirklich Pipifax, sage ich jetzt mal fast. Das wird völlig überschätzt, auch oft, wenn es nicht jetzt hochdramatisch ist. Aber einen guten Umgang damit zu finden, dass man Trauer, Ängste, was weiß ich, aus der Vergangenheit, das ist oft nicht so schwer. Es gibt auch irgendwie gar nicht so eine große Bandbreite. Meistens tut es einfach gut, jemand davon zu erzählen. Vielleicht, wenn man Glück hat, hat man jemanden, der einen in den Arm nimmt oder so. Also das ist alles relativ einfach. Insofern wir wollen ja ermutigend auch hier sprechen. Und das kann ich auch wirklich aus der Erfahrung mit 20 Jahren Therapie mit Männern. Die Erleichterung, die kommt ja wieder, die Männer. Das zeigt ja, die Erleichterung, dass das endlich hochkommt, darf ist oft groß.
Ja, das macht das Leben vielleicht auch deutlich emotional einfacher, weil man einfach viel beweglicher ist und doch deutlich auf Situationen angemessener reagieren kann und nicht so, ja, so reflexartig auf irgendwas zurückgreift, was einem nicht wirklich bewusst ist. So, ich finde das häufig bei Männern doch sehr deutlich so.
Genau, dann kommen diese, ganz kurz noch, dann kommen diese positiven Rückmeldungen, die dazu kommen. Dann sagen die Kinder sind plötzlich, wow, finden das gut. Irgendwie, ich erlebe das bei meinen Kindern auch manchmal, dass die wirklich Bezug nehmen. Die sind ja noch gar nicht so alt, 9, 11, 13. Wenn ein 9-jähriges Kind manchmal Bezug nimmt auf eine emotionale Äußerung, die ich hier getan habe vor 2 Jahren, dann merke ich so richtig, der Psychologe schwingt ja immer so ein bisschen auch mit da. Dann denke ich immer, oh Mann, geil, also das hat sie wirklich, ich habe es ja nicht bewusst irgendwie, aber da hat mich irgendwie, keine Ahnung, habe ich vielleicht geweint, weil ich ein Geburtstagsgeschenk gekriegt habe, was ich so anrührend fand. Mhm. Und das wissen die 2 Jahre später noch. Also diese positive Rückmeldung, das alleine motiviert mich ja schon. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst auf einen anderen Punkt.
Ja, ich interview ja dich. Also, was mir immer wieder auffällt, ist, häufiger aus, wo ich die Schwierigkeiten habe, ist bei Männern, die sehr beruflich erfolgreich sind und sehr materiell strukturiert sind und auch sehr abwertend unterwegs sind, also sehr abwertend auch anderen gegenüber unterwegs sind. Damit merke ich immer, habe ich große Schwierigkeiten. Okay. So. Also ich meine, das krasseste Beispiel, was wir alle noch im Kopf haben, ist Trump. Also ich meine, Schlimmer geht ja
nicht. Den möchte ich auch nicht auf meinem Stuhl haben, das gebe ich zu. Ja. So untherapierbar.
Ich glaube, das, mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, Männer können, wenn sie beruflich erfolgreich sind so und dort sehr viel Selbstwert kriegen, solche Prozesse sehr lange wegschieben oder auch komplett verdrängen in ihrem Leben.
So. Genau. Also ich komme gleich auf den Ausgangspunkt der Frage zurück, aber du beschreibst wieder einen wichtigen Prozess. Ganz oft können wir sozusagen den Absturz ist ja zu dick, aber die Katastrophe ist auch zu dick, aber die Wand, gegen die wir irgendwann fahren, die ist ja vorprogrammiert. Die Krise ist ja ein Stück vorprogrammiert, weil, wie gesagt, Emotionen wichtiger Bestandteil des Lebens für Entscheidungsfindung etc. Die Krise ist irgendwann vorprogrammiert, oft ist es eine körperliche dann, also dann ist es einfach irgendwann mit. Oft ist es aber auch dann so in Form von Midlife-Crisis, weil man 20 Jahre lang nicht das Leben gelebt hat, was man sich eigentlich gewünscht hat. Aber das auch nicht wirklich reflektiert und fühlt, macht man dann irgendeinen so jugendlichen Quatsch, plötzlich mit 45, 70, mit 20-Jährigen oder was weiß ich. Oft ist es auch eine berufliche Krise, dann kommt eben, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit. Die ganze Identität, die auf Arbeit aufgebaut wird, war männliche Identität, sackt plötzlich weg. Also mein ganzer Selbstwert sackt weg. Also diese Form von Krisen, früher oder später kommen sie ja. Und du hast aber völlig recht, wenn ich irgendwie an einer Stelle sehr, sehr erfolgreich bin, dann kann ich das häufig noch lange hinauszögern sozusagen, kompensieren. Ich bin dann vielleicht nicht wahnsinnig erfolgreich als Mann im Sinne von, keine Ahnung, Eindruck bei Frauen, weil ich habe schon mit 40 die Glatze und den Schmerbauch und so weiter. Aber ich bin eben Upper Class und habe 27 Mitarbeiter oder so. Dann kann ich das noch, oder bin sportlich total weit voraus, dann kann ich das noch so ein Stück rauszögern. Ja, aber ich will nicht sagen, früher oder später landen wir dann alle irgendwie in der Krise. Aber es ist natürlich häufig so. Aber um auf den Anfang zurückzukommen, mir geht es ein bisschen anders als dir. Ich habe ehrlich gesagt tendenziell beraterisch, therapeutisch mehr Schwierigkeiten mit Männern, die eher die gleichen Schemata haben wie ich selbst, weil auf die falle ich ja auch rein, sozusagen. Da habe ich ja selber blinde Flecken oder so. Wenn da so ein Mann, also ich sage immer so gerne, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Anzuchtträgern, Chefs, aus 2 Gründen. Erstens ist das so eine Abwehrstruktur, die ich eben, wie gesagt, sofort erkenne und sofort auch damit arbeiten kann, weil es nicht meine ist und ich sie dadurch sofort erkenne. Also ich nicht in die blinden Flecken reinlaufe. Und ich habe auch nicht, mich schüchtert sowas auch nicht so ein. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen so aufgewachsen bin, auch mit einem, ja, mein Vater war auch Chef sozusagen. Mich schüchtert das auch nicht so ein. Und ich erlebe es oft als so belohnend, wenn man es schafft, diese Männer dann irgendwie zu erreichen. Also ich konfrontiere sie dann vielleicht ganz direkt damit, wie sie mich abwerten. Und ob sie das machen wollen, inwieweit das jetzt hilfreich wird. Und so. Und wenn sie dann mit so eine Betroffenheit kommt und sie einfach merken, Mensch, also rede ich einfach die ganze Zeit mit Leuten, die ganze Zeit. Ich wollte sie überhaupt nicht abnehmen. Mhm. Und wenn dann diese Betroffenheit raus ist, dann, ja, meine Frau sagt das auch immer. Ich meine das gar nicht so. Ich denke immer, die stellt sich an, aber nee. Also ja, aber dann stelle ich mich auch an. Und dann stellen sich ihre Kinder, dann stellen sich alle an. Aber wenn sich die ganze Welt anstellt, dann müssen sie sich vielleicht umstellen. Oder so, also irgendwie so.
Ja.
Also für mich ist es manchmal leichter sogar. Aber klar, ich erlebe das auch in Psychotherapie-Fortbildungen und so weiter, wenn wir solche Männer in Rollenspielen spielen, dass viele natürlich davon, gerade auch Frauen, weibliche Therapeutinnen, davon total eingeschüchtert werden, von diesem Bullying-Style.
Ja. Welche Männer sind für dich schwierig? Ich meine, du hast ja eben schon angedeutet, dass eine bestimmte Art von Männern für dich eher schwierig ist.
Ja, wie gesagt, also für mich sind eher, also ich sage immer gerne zu Psychologen, Sozialarbeitern, Historikern, so die in die Therapie kommen, da greife ich das manchmal schon im Erstgespräch am Anfang auf, weil das einfach so häufig der Fall ist, dass das Männer sind, die total aufgeschlossen sind gegenüber dem Beratungsprozess, ganz anders als die, die da erstmal mit verschränkten Armen sitzen, ganz interessiert. Bei mir ist es ja jetzt noch schlimmer, manche haben mein Buch gelesen.
Ja.
So, das heißt, es gibt auch noch so ein, Herr Süfke, so ein, und das führt uns sofort auf diese intellektuelle Ebene, dieses, die wollen dann Teile meines Buches mit mir diskutieren. Dann wird es so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier führen, was ja okay ist, noch nicht mal so persönlich, weil wir erzählen ja auch schon Beispiele von uns teilweise, weil es bleibt so theoretisch. Und gerade am Anfang meiner Berufsorge bin ich da total drauf reingefallen. Also habe ich wirklich in der Supervision nach 20 Stunden erst gemerkt, wenn ich es in der Supervision vorgestellt habe, dass ich eigentlich mit dem seit 20 Stunden Fortbildung mache, aber nicht Therapie. Und mich wundere, warum der überhaupt nicht weiterkommt. Und mittlerweile merke ich den Hasen schneller. Wie sagt man das? Ich höre ihn schneller. Ich höre das Gras wachsen da an der Stelle jetzt. Deswegen spreche ich das oft schon im Erstgespräch an und sage, oh Herr Meier, ich sehe, Sie sind selber Kollege. Das kann ja was werden mit uns beiden hier. Also zwei so Psychoklugscheißer, die unheimlich gut über Gefühle reden können, aber ja vielleicht auch manchmal gut darin sind, das Wirkliche mit den klugen Worten zu verdecken. Und ganz oft lächeln die dann schon so ein bisschen, weil sie irgendwie schon auch spüren, dass sie so einer sind. Insofern, ich bin so ein bisschen, fühle mich so ein bisschen besser jetzt mit diesen Männern. Aber das war wirklich so. Wenn ich auf dem Zettel gesehen habe, Historiker, Psychologe, Psychotherapeut, dann kriegte ich eher Ausbrüche, als wenn ich gesehen habe, Hells Angels oder Vorstandsvorsitzender von, also so ganz klassisch, traditionelle, wenn ich ganz kurz drückte, die mich überhaupt nicht beeindrucken, weil ich da überhaupt keinen Blindfleck habe.
Ja. Ich habe nochmal so, in den letzten Jahren hat sich auch noch mal viel so geändert, so sagen wir mal, so in der Forschungsrichtung über Männer. So, also wenn man sich heute mit dem Thema Gender beschäftigt, geht es ja erstmal darum, so deutlich zu machen, dass Mannsein oder Frausein so eine soziale Konstruktion ist, also natürlich nicht irgendwas Angeborenes. Und in dieser Ausschließlichkeit Mann, Frau sein, grenzt es natürlich auch doch deutlich auch manche Menschen aus, die sich eben nicht so definieren oder so begreifen. Was würdest du auf die Frage antworten, ob du nicht, du entwirfst ja Bilder von Männlichkeit und ob du damit nicht auch Männlichkeit verfestigst. Also so in dem Sinne von, siehst du nicht oder siehst du eigentlich das, was du sehen willst? So?
Ja, also zwei Sachen erstmal. Also erstmal der letzte Satz, das kann man natürlich nie ausschließen. Also dieser klassische Wurf, dass wir schon in der Wahrnehmung sozusagen radikal sozialkonstruktivistisch, den kann man natürlich nie gänzlich von sich weisen und insofern will ich das auch gar nicht tun. Das Erste muss ich widersprechen, also ich entwerfe keine Bilder von Männlichkeit, sondern im Gegenteil. Also in meinem Buch, in dem letzten ist es auch so, dass ich also ganz klar sage, die Lösung darauf, von diesem traditionellen Männlichkeitsbild wegzukommen, ist nicht ein neues, modernes Männlichkeitsbild zu entwickeln und dass wir uns kollektiv dann dem wieder unterwerfen. Das wäre alter Wein in neuen Schläuchen, ein etwas scheinbar gesünderes Männlichkeitsbild, aber wieder alle, was für alle gilt. Also das ist totaler Quatsch. Und das wird ja teilweise in der Männerszene sogar auch gesagt. Also wir müssen den Männern auch ein neues Bild anbieten. Da bin ich immer einer von denen, die da vehement gegensprechen und sagen, das ist für mich nie emanzipatorisch. Also insofern muss ich da deinen Begriff korrigieren. Aber was ich natürlich tue, ist, ich beschäftige mich mit Männern. Männlichkeit, wie aus Weiblichkeit, also auch mit dieser Dichotomie. Ich bin auch überhaupt kein Experte für andere Geschlechter sozusagen, andere Geschlechtskonstruktionen oder tatsächliche Geschlechter. Aber ich würde auch ganz klar sagen, nein, dadurch, dass ich das, der Vorwurf kommt ja häufig, aber, oder ich fasse es mal andersrum. Es ist mein Ziel, dass wir solche Gespräche hier, Jörg, in 100 Jahren nicht mehr führen müssen. Mhm. Mein Ziel wäre schon erreicht, wenn wir sie in 400 Jahren nicht mehr führen müssen. Das halte ich natürlich für realistischer, weil das einfach kein Thema mehr ist. Aber dadurch, dass wir solche Gespräche führen, konstruieren wir nicht Geschlecht, sondern Geschlecht wird alltäglich durch Werbung, durch, dass wir miteinander irgendwie agieren, durch Körpersprache und so. Geschlecht wird in unserer Gesellschaft die ganze Zeit konstruiert. Und nur dadurch, dass wir darüber sprechen, können wir es reflektieren und auch ein Stück eben uns anders verhalten. Etwas öffnen und so weiter. Also man könnte kurz sagen, solange Geschlecht noch konstruiert wird, so klar, dichotom, und es gibt ja erste Aufweichungen, aber es sind ja wirklich ganz zarte Pflänzchen erst, solange das noch so ist, solange werden wir darüber reden müssen. Und ich bin leider, ich bin bewusst dazu, leider überzeugt davon, dass ich mir kein neues Lebensthema wählen muss, selbst wenn ich 110 werde, weil das auch in den nächsten 50-60 Jahren noch nicht verschwunden sein wird. Wir sehen ja, was haben 50 Jahre Frauenbewegung erreicht? Ganz viel. Aber wenn wir uns die Zahlen mal angucken, wie viele Frauen in DAX-Vorständen, wie viele Männer die Elternzeit nehmen und so weiter, ist es noch ein ganz, ganz langer Weg zu gehen. Insofern nein, wir müssen darüber weiter reden. Und das führt nicht, das Sprechen darüber ist ja immer die Möglichkeit, du bist in der Jugendarbeit, das ist doch der Klassiker. Nur wenn wir mit den Jungen über etwas sprechen, können sie es auch reflektieren. Wenn wir nicht mit ihnen darüber sprechen und so tun, also würden sie und die Mädchen den ganzen Tag über gleich sozialisiert, weil wir das so gerne hätten, dass das so wäre, dann, wie soll man sagen, dann leisten wir den unbewussten Mechanismen, das sind ja Geschlechterstereotypen, die laufen unbewusst ab, Vorschub. Und dann sage ich jetzt mal martialisch, wenn wir es also nicht reflektieren, wenn wir ihnen nicht dieses Gespräch anbieten, dann betreiben wir, wenn man so will, an Mädchen und Jungen Körperverletzung psychischer Art, weil wir sie in diese Probleme, die aus diesen Geschlechterstereotypen resultieren, für Mädchen wie für Jungen, blind reinlaufen lassen. Also da bin ich knallhart und habe eine ganz klare Position. Mhm.
Du hast ja eben schon mal gesagt, 50 Jahre Frauenbewegung. So. Männerbewegung? Fragezeichen?
Nein, also Männerbewegung, das würde die Frauenbewegung diskreditieren, wenn wir das, was Jörg, wir, teilweise kennt man sich ja richtig in der Szene, also wenn wir uns hier wahrscheinlich eine Stunde unterhalten würden über Kontakte, die wir haben in Nordrhein-Westfalen, kämen wir auf die gleichen Menschen. Nein, das würde wirklich uns nicht gerecht, zu positiv. Es sind leider, und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, aufgrund dessen, dass immer noch viel zu wenig Männer eben sich mit diesen Themen auseinandersetzen, deswegen machen wir dieses Gespräch heute wieder, damit es mehr werden, weil es einfach das noch viel zu wenig gibt, weil es noch viel zu wenig eingefordert wird, weil es noch viel zu wenig eben so eingefordert wird, wie die Frauen es wunderbarerweise seit 50 Jahren, fast schon 60, gehen wir in die Richtung, es einfordern, zumindest eine Auseinandersetzung darüber, weil es das noch viel zu wenig gibt, können wir von Männerbewegung überhaupt nicht sprechen. Ich sage auch immer gerne, also wenn ich das gefragt werde, muss es eine Männerbewegung geben? Dann sage ich, streng genommen nicht. Es könnte einfach eine Geschlechterbewegung geben im Sinne von, und jetzt wiederhole ich mich, dass ja, das Konstrukt Geschlecht, Geschlechterstereotype reflektiert wird. Das machen wir als Frauen und Männer gemeinsam. Du wirst, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, du wirst Projekte in Schulen wahrscheinlich sehr häufig mit einer Kollegin zusammen machen, die mit dem Mädchen arbeitet. Und so stelle ich es mir idealerweise vor, dann gibt es vielleicht sogar nochmal ein Gespräch zwischen Mädchen und Jungen. Also es wird zusammen, werden diese Geschlechterstereotype reflektiert. Das ist im Übrigen nicht nur aus pädagogischen und psychologischen Gründen sinnvoll, sondern das ist auch aus politischen Gründen sinnvoll, weil wir dadurch endlich wegkommen von dieser Vorstellung, dass das irgendwie ein Frauen gegen Männer Ding ist. Also was Gutes für Frauen ist schlecht für Männer und was Gutes für Männer ist schlecht für Frauen. Also diese schreckliche Vorstellung, dass wir irgendwie ja, die viele Männer ja auch immer noch mit sich rumtragen, wenn sie die Frauenbewegung kritisieren, weil sie denken, das ist irgendwie gegen die Männer gerichtet. Das ist natürlich völliger Unsinn, genauso wenig wie das, was wir tun, ja, gegen die Frauen gerichtet ist. Also insofern, ich begrüße sogar sehr, wenn es diese gemeinschaftliche, in meinen Veranstaltungen, Fortbildungen, Vorträgen und so weiter, das sind immer, also eher sogar mehr Frauen, die sich für das Thema interessieren. Und das, wenn man mich fragt, sollen wir den Vortrag nur für Männer zulassen, dann sage ich immer gerne, also wenn Sie eine ganz kleine Runde erwarten von 10 Leuten, dann kann das Vorteile haben, weil dann hätten wir so richtig schöne Männergruppenatmosphäre, das könnte was. Aber sobald da 20, 30 Leute sind und es eh nicht jetzt so total persönlich ist, nein, möglichst beide Geschlechter ansprechen, alle Geschlechter ansprechen, damit das ein gemeinsames Thema wird. Also insofern, nein, wir haben keine Männerbewegung, ich bin da auch nicht sehr optimistisch, dass wir jetzt ein exponentielles Wachstum von so Männern haben werden, die sich damit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, auch Frauen, und das erlebe ich auch zunehmend mehr, Gleichstellungsbeauftragte, die mich engagieren, weil sie sich eben auch für Emanzipation von Männern einsetzen, weil sie das auch berechtigterweise, sie sind sehr Gleichstellungsbeauftragte und keine Frauenbeauftragte, dass ihr ihre Arbeitsbeschreibung ist. Also zu diesem Gemeinsamen müssen wir noch viel, viel stärker kommen.
Ja, wir. Wir haben eine schöne Runde gemacht, eine schöne Kurve, so von dem, wie Männer ticken, hin zu so auch eher dann gesellschaftlichen Themen jetzt zum Schluss nochmal. Ja, ich danke dir ganz herzlich für das interessante Gespräch und ja, wir werden uns nochmal wiedersehen.
Genau, beim nächsten Mal sprechen wir über deinen zweiten Teil, habe ich gehört, Väter. Sehr, sehr gerne, da kann ich noch mehr Persönliches erzählen.
Dankeschön, Jan.
Sehr gerne, Jan.
Das war Was für Kerle, der Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Abonnier den Kanal oder schreib uns eine Nachricht. Wir würden uns riesig freuen. Wir hören uns. Bis bald.